In der heutigen Folge schauen wir auf Luce, das polarisierende E-Modell von Ferrari. Außerdem berichten wir über die WM-Chancen von Adidas und werfen einen Blick auf die Entwicklung der Beschäftigung im Münsterland.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
André Bünker
und Marco Sotrup.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, herzlich willkommen zu Märkte kompakt, heute am 2.6.2026, dem Tag der Grillhähnchen in den USA. Und damit ist heute mal nicht der Taco Trade bzw. das Verhalten des US-Präsidenten gemeint. Aber die USA rücken in den kommenden Wochen höchstwahrscheinlich nochmals deutlich stärker in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Denn am 11. Juni beginnt die FIFA-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Ja, und diese WM soll laut FIFA rund 10,9 Milliarden Dollar einbringen, etwa 1000 Mal mehr als die erste WM 1930. Damit ist die WM das weltweit lukrativste Sport-Einzelereignis. Die gesamten Einnahmen liegen mehr als doppelt so hoch wie zum Beispiel bei den Olympischen Sommerspielen. Und das, obwohl Italien nicht mit dabei ist. Aber dafür ist Italien heute bei uns ein Thema. Marco, so viel kann ich doch schon mal spoilern, oder?
Ja, absolut. Wenn wir nachher auf die Firmen schauen,
sind wir in Italien.
Jeder kann ja schon mal tippen, was es dann werden könnte.
Ja. Okay. Ja, kurz im Rückblick. Der DAX hat nach einem dynamischen Wochenstart letzte Woche, da ging es ja über 25.400 Punkte am Montag, dann doch eher wieder den Rückwärtsgang eingeschaltet. Am Ende der Woche hatten wir ein Minus von 1,1% da stehen, 25.100 Punkte auf dem Kurszettel. Beim amerikanischen S&P 500 ging es im Wochenverlauf leicht bergauf um 0,8% und beim Nasdaq 100 war ein Plus von 1,1% am Ende der Woche da. Es waren auch in der vergangenen Woche wieder Werte aus dem KI-Universum, die auch schon in den letzten Wochen gekauft wurden. Im Beispiel meine Micron Technologies, die hat in der letzten Woche plus 23% gemacht, wirklich deutlich. Und auch Software wurde auch schon wieder gekauft.
Ne? Bei Micron Technologies, da habe ich eine Info gehört letzte Woche. Und zwar sind die jetzt ja auch im 1 Billion US-Dollar Club. Mhm. Und die haben für diesen Lauf von 500 Milliarden bis zu 1 Billion gute 40 Tage gebraucht. Dafür hat Nvidia damals über 400 Tage benötigt, die ja damals alle Rekorde gerissen haben. Also daran sieht man nochmal, der Sektor nimmt echt nochmal eine Geschwindigkeit auf, die sich gewaschen hat.
Hast du aus volkswirtschaftlicher Seite was mitgebracht?
Ja, habe ich auch. Vielleicht nicht ganz so spannend wie Micron Technology, aber wir schauen mal drauf. Verbrauchervertrauen USA ist leicht gefallen um 0,7 Punkte auf 93,1, ist allerdings stärker gewesen noch damit als das, was Experten vorausgesagt hatten. Die hatten eine deutlichere Eintrübung gesehen. Außerdem wurde der Wert vom Vormonat noch leicht nach oben revidiert. Grund insgesamt für die leichte Verschlechterung, die inflationären Tendenzen, Irankrieg, auch in den USA sieht man eben zum Beispiel an der Tankstelle steigende Preise. Und auf der anderen Seite trotzdem eine gewisse Robustheit festzustellen. Abzulesen die steigenden Preise auch am PCE-Index. Der wurde letzte Woche nochmal bekannt gegeben. Sehr, sehr wichtiges Inflationsmaß in den USA. Lag bei 3,8%. Stärkster Anstieg seit Mai 2023. Also ja, schon in diesem Moment sogar eine höhere Inflationsdynamik, als wir sie hier in Deutschland sehen. Weil auch die Zahlen wurden vergangenen Freitag bekannt gegeben. Und der Wert ist überraschend gesunken auf 2,6%. Im April hat man noch eine 2,9 gesehen. Es wurde auch eher damit gerechnet, dass wir bei den 2,9 stabil bleiben, vielleicht sogar leicht nach oben laufen. Aber irgendwie vielleicht dann auch nicht so überraschend, weil es gibt ja den Tankrabatt, der, glaube ich, bis Ende Juni dann eben noch vorhanden ist. Und es wurde tatsächlich wo gemessen, diese gesunkenen Preise, der Steuernachlass auf Kraftstoffe wurde auch weitgehend an die Verbraucher weitergegeben. Von den Konzernen. Also das sicherlich positiv. Trotzdem muss man natürlich sagen, wenn so ein Rabatt dann irgendwann ausläuft, Ja, dann werden die Preise auch wieder steigen, es sei denn, die Rohölpreise kommen deutlich zurück in dem Zeitraum. Und deswegen gehen Experten schon davon aus, dass wir nur eine vorübergehende Eintrübung der Inflationsrate sehen und in den kommenden Monaten wir schon die 3 vom Komma wahrscheinlich dann auch noch mal sehen werden.
Rückläufige Energiepreise ist ja auch so ein Thema, ne? Das ist ja auch sehr stark nachrichtenabhängig.
Ja.
Letzte Woche ging der Ölpreis, ist gefallen aufgrund Wahrscheinlichkeit einer Deeskalation, gute Gespräche, die angekündigt wurden. Brent ist gute 7% runtergegangen, liegt so bei 90 oder lag Ende der Woche so bei $90 je Barrel.
Ja.
Jetzt wurden von Iran die Verhandlungen beendet. Doch vielleicht keine so konstruktiven Gespräche.
DAX gestern direkt in dem Moment, wo die Nachricht kam, deutlich nach unten gelaufen. Ölpreise wieder nach oben. Ja, schwer vorherzusagen. Ja. Ne? Also in Summe auch so eine Inflationsrate, da spielt das Thema Iran so stark mit rein. Es ist eigentlich schwer, eine Prognose zu treffen. Wenn die sich schnell einigen, wird man auch eine Beruhigung feststellen. Wenn die sich nicht einigen, Ölpreise nochmal deutlich anziehen, irgendwann die strategischen Ölreserven, die jetzt auch am Markt gegeben wurden, dann aufgebraucht sind, Ölpreise nochmal anziehen könnten, wird das auch in der Inflation natürlich zu sehen sein.
Ne? Ja. Wobei Tanker ja durch die Meerenge da Hormuz durchgehen, chinesische Tanker, ich glaube indische Tanker, ist eher so ein Thema mittlerweile Richtung USA. Ne?
Gezielt USA unter Druck setzen und Trump. Ne?
Genau. Ja, schauen wir mal auf die alternativen Anlageklassen. Gold, Bitcoin, beide in der letzten Woche auch schwach unterwegs. Gold minus 0,7% auf $4,530 je Feinunze und im Bitcoin ging es gute 4,7% runter auf 73.600. Ist ja eigentlich für den Bitcoin eher auch eine normale Schwankungsgröße. Ne?
Man sieht gar keine Korrelation mehr zum Tech-Bereich. Ne? Nee. Also früher hört sich so weit weg an, aber bis vor einigen Monaten galt es ja Technologie nach oben laufend, dann eigentlich auch der Bitcoin. Das hat sich komplett erledigt in den letzten Wochen. Ne?
Ja, sind vielleicht eher dann auch mal Meldungen rund um Strategy oder sowas entscheidend.
Ja, genau.
Ja. Ja, auf der Zinsseite war die letzte Woche, deutete auch eine gewisse Deeskalation an. Die Renditen der zweijährigen Bundesanleihen sind um 10 Basispunkte zurückgegangen. Bei den zehnjährigen Bundesanleihen ging es gute 10 Basispunkte zurück, lagen wir wieder unter 3, 2,96. Und auch in Amerika bei den zehnjährigen Treasuries ging es gute 10, 11 Basispunkte zurück von 4,56 auf 4,45. Aber auch das steht und fällt ja mit der Inflationserwartung, mit der Ölpreisentwicklung auch. Da hat, glaube ich, immer eine Momentaufnahme im Moment. Ne? Ja, so viel zum Rückblick. Ciao Marco, jetzt wird's italienisch.
Ja, so ist es. Ich weiß nicht, hast du noch eine Überleitung?
Nee?
Okay, wir legen direkt los. Wir sprechen jetzt über eine der bekanntesten Marken der Welt mit im Logo sehr, sehr schön sympathischen Farben, schwarz-gelb, ein schwarzes Pferd auf gelbem Hintergrund. Bei den meisten wird es wahrscheinlich jetzt schon klingeln, worüber wir jetzt im Folgenden kurz berichten. Und zwar über Ferrari, schon im Jahr 1929 gegründet von Enzo Ferrari, damals zunächst als Rennstall. Und in den Anfangsjahren stand dann eben vor allem auch der Motorsport absolut im Mittelpunkt. Erst 1947 erschien mit dem Ferrari 125S das erste Auto unter dem Namen Ferrari. Und in der Folge entwickelte sich der Unternehmenssitz in Maranello zum Zentrum der Marke. Ich glaube, da ist auch heute noch die Teststrecke für den Rennstall, der in der Formel 1 ja auch mit aktiv ist. Also schon das absolute Ferrari-Zentrum, wenn man so möchte. Und Ferrari wurde im Laufe der Zeit zu einem der bekanntesten Luxus- und Sportwagenhersteller der Welt, ist sogar mittlerweile von der Marke her ganz vorne mit dabei. Also man misst das ja so Markenbekanntheit, wo zum Beispiel eine Coca-Cola ganz weit vorne ist oder auch Google.
Apple sehr wahrscheinlich.
Apple, genau. Und dazu gehört Ferrari dann eben auch. Das Logo, ich hatte das gerade schon mal gesagt, zeigt ein springendes Pferd, so sagt man. Eigentlich ist es eher so ein aufbäumendes Pferd, aber es wird vom springenden Pferd gesprochen. Und dieses Symbol geht auf den italienischen Piloten zurück, Francesco Baracca, der im Ersten Weltkrieg auf seinem Flugzeug eben dieses springende Pferd als Glücksbringer gehabt hat. Und Enzo Ferrari hat die Eltern dieses Piloten kennengelernt, kam darüber ins Gespräch und so hat sich das Logo dann ergeben. Der gelbe Hintergrund steht für Modena, die Heimat von Enzo Ferrari. Und das Logo hat sich in all den Jahren nicht wirklich verändert. Steht bis heute für Motorsport, Exklusivität, Tradition, diese italienische Herkunft. Hat ja irgendwie auch was, wenn man es dann sieht, wirkt bis heute. Und warum sprechen wir über Ferrari? Ferrari hat in der letzten Woche mit dem sogenannten Luce sein erstes vollelektrisches Modell vorgestellt und damit einen strategischen Schritt in Richtung Elektromobilität gemacht. Der Einstiegspreis, weiß nicht, du hast es wahrscheinlich gehört, André.
500.000?
Ja, 550.000 Euro. Die Auslieferung soll im vierten Quartal 2026 beginnen. Und das Fahrzeug ist insgesamt schon ungewöhnlich für Ferrari. Viertürig, fünfsitzig, mit einem großen Kofferraum, also auch auf wohlhabende Familien entsprechend ausgerichtet.
Also soll er, ich weiß nicht, ob ich jetzt vorgreife, aber ich habe irgendwie gelesen, dass das so die technikaffinen Ferrari.
Ja. Genau, klar, natürlich
Fans mit dem ansprechen soll, ne?
Über den Bereich der E-Mobilität, der Software, technikaffine Käufer und auch mehr, neue Märkte sollen erschlossen werden. Zum Beispiel China, wohlhabende Familien in China, die sich dann für das Modell womöglich interessieren. Und technisch schon ja, bemerkenswerte Zahlen, über 1000 PS. Das ist schon Wahnsinn. Allradantrieb natürlich. Mehr als 500 Kilometer Reichweite. Okay, das, da haben andere mehr, aber es ist natürlich bei 1000 PS ist auch schon eine Leistung, die dagegen steht. Und die Beschleunigung von 0 auf 100 in 2,5 Sekunden. Und ja, das Design insgesamt, und da komme ich gleich nochmal drauf, stammt mit Unterstützung von Jony Ive, aus dem früheren Apple-Design-Chef. Aber gerade dieses Design wurde, ja, doch sehr, sehr stark kritisiert nach der Vorstellung. Und es kam auch an der Börse relativ schlecht an. Also, das
sieht gar nicht aus wie ein Ferrari. Ne?
Genau, du sagtest es ja eben noch, er kennt überhaupt keinen Ferrari. Also da gab es schon Vergleiche, irgendwo hatte ich gehört, er sieht aus wie ein besserer ID.5. Es wird auch schon immer mal wieder ein Vergleich gezogen zum Tesla Model S, S-Plate. Den Vergleich will ich hier auch noch mal bringen, weil die Zahlen lesen sich auch ähnlich. Also der Tesla hat 1020 PS zu 1050 beim Ferrari und ist in 2,1 Sekunden auf 100 Stundenkilometer, wo der Ferrari eben dann noch 0,3 Sekunden mehr braucht. Höchstgeschwindigkeit beim Tesla mit 322 Kilometern, auch noch 12 Kilometer die Stunde höher als beim Ferrari, und die Reichweite 744 Kilometer zu 450, schon enorm besser. Mhm. Aber der Tesla, auch da rate mal, was der Tesla kostet. Also Ferrari hat man gerade gesagt, 550.000.
300?
120.000. Also da sieht man schon eine deutliche Differenzierung. Und das ist auch so der Grund für, oder einer der Gründe, neben dem Design, dass man sagt, boah, ist natürlich schon 550.000 echt hochpreisig. Und wenn man dann gar nicht so wirklich sieht, dass es ein Ferrari ist, hat es in der ersten Reaktion zumindest auch enttäuscht. Und die Aktie fiel dann in der Folge auch um 6%, weil man eben von diesem klassischen Ferrari-Ethos dann mit diesem Modell womöglich abkehrt, vielleicht vertut sich der Markt ja auch und das Modell kommt dann gut an, aber insgesamt wird schon erwartet oder befürchtet, dass die Nachfrage bei den Kernkunden eben sehr, sehr schwach sein wird. Analysten sehen daher den Luce schon als riskanten und polarisierenden Schritt insgesamt für Ferrari. Blicken nochmal auf die aktuelle Performance, laufendes Jahr minus 8%, also auch nicht gut gelaufen, obwohl die Marke ja eher mit Luxus als mit Automobil zu vergleichen ist, auf 12 Monate minus 30%. Und 5 Jahre stehen zumindest noch, und das ist auch eine gute Performance, 75% Wertzuwachs.
Sehr wahrscheinlich besser als die Performance von Porsche.
Die von Porsche, ja, da kann ich gleich nochmal nachschauen. Ich habe andere mitgebracht, VW auf Sicht von 5 Jahren, minus 40, BMW plus 16% und Mercedes liegt bei plus 18%. Also in diesem Vergleich ist es schon so, dass Ferrari da nochmal besser abschneidet. Aber wie gesagt, das jüngste Modell, sehr, sehr interessant anzusehen. Wer es noch nicht gesehen hat, gerne mal googeln, oder wer sich für Autos interessiert, ist schon spannend zu sehen. Grundsätzlich, wenn man die Bewertung oder die Analysten mal heranzieht, ist es so, dass Analysten sagen, auch weil der Kurs jetzt ordentlich zurückgekommen ist, aus Sicht von 12 Monaten wird schon eine Chance gesehen, mit einem Wertzuwachs von guten 20%, Kursziel 12 Monate, 370 Euro knapp. Aber ja, sehr, sehr interessant. Ich bin gespannt, was der Markt daraus macht, ob sich das Modell vielleicht am Ende des Tages doch irgendwo durchsetzen wird. Erste Reaktion zumindest mal von Enttäuschung geprägt. Das soweit, André, zum italienischen Part.
Ja, ich komme nochmal zum Thema Fußball zurück. Fußball und Italien ist in der Weltmeisterschaft jetzt nicht gegeben. Aber trotzdem würde ich das Thema Weltmeisterschaft nochmal kurz aufmachen.
Ja.
Und Marco, du bist doch ein bekennender Fußballfan.
Kann man schon sagen, ja.
Sehr wahrscheinlich sind wir uns in der Vereinswahl nicht so einig.
Ich habe ja gerade über die Farben des Ferrari-Logos etwas gespoilert. Wer sich ein bisschen mit Fußball auskennt, ja, kann sich denken, für welchen Verein mein Herz schlägt.
Ja, ich bin ja im Ferrari Rot, fühle ich mich ja dann ein bisschen wohler, ne?
Das ist auch in Ordnung, ja.
Okay, erste Frage, Marco, an dich mal. Hast du dir schon das aktuelle Deutschland-Trikot für die WM gekauft?
Habe ich nicht gekauft, aber überlege ich tatsächlich, mir zu kaufen. Okay. Ich bin jetzt eigentlich nicht so ein Trikotjäger, aber das finde ich wirklich schick, weil bist so denn, dieser Retro-Style.
Bist du denn eher dann Typ Schwarz-Weiß oder Typ Blau?
Definitiv Schwarz-Weiß.
Okay. Ja. Weißt du, was ein Trikot kostet?
Ja, auf jeden Fall über 100 Euro. Ich würde mal sagen 120. Ich hatte gelesen, dass gerade die Kindertrikots, und das wird auch kritisiert, sehr, sehr teuer sind.
Also Spielertrikot 150.
150 sogar. Wahnsinn.
Und man rechnet damit, dass Adidas über 8 Millionen Trikots verkauft. Die Chancen stehen also gut, dass die von Adidas, also ich habe mich heute mal mit dem Thema Adidas und Trikots beschäftigt, dass die Gesamtumsätze bei der WM, da hatte Adidas mal in Aussicht gestellt, 1 Milliarde Euro zu erreichen über Trikots, Schuhe, Bälle, faninspirierte Mode, ne, dass die da wirklich einen sehr großen Kuchen von abbekommen, 1 Milliarde Euro damit Umsatz machen werden. Und das scheint zumindest, was so die ersten Zahlen angeht, auch in die richtige Richtung zu laufen. Deshalb möchte ich heute auch mal den Blick auf diese Marke mit den drei Streifen werfen. Und wo Tech-Konzerne gewöhnlich in Garagen starten, begann es mit Adidas in einer Waschküche in einer kleinen Stadt in Mittelfranken. Nachdem er in der Waschküche seiner Mutter angefangen hat, gründete Adi Dassler 1924 zusammen mit seinem Bruder die Dassler Schuhfabrik und begründete seine Mission, allen Athletinnen und Athleten das bestmögliche Produkt für ihren Sport zu bieten. Und schauen wir auf die kommende Fußball-WM, bestmögliches Produkt für Athleten. Adidas ist vor allen Dingen, also da sind so vier Mannschaften entscheidend. Das sind die Spanier, die Argentinier, die Deutschen und die Mannschaft aus Mexiko. Warum sind es genau diese Teams? Spanien und Argentinien sind sportlich besonders relevant. Wenn diese Teams tief ins Turnier kommen, steigt die mediale Präsenz und damit auch typischerweise die Trikotnachfrage. Das sind ja schon sehr, sehr relevante Themen, Teams. Ne?
Ich glaube, dass Deutschland auch insgesamt die meisten Teams ausrüstet, von allen Ausrüstern.
Deutschland?
Ja.
Also Puma?
Adidas.
Okay,
ja. Rüstet die meisten Teams aus. Ja, Deutschland ja leider zum letzten Mal.
Ja. Wobei Deutschland jetzt für Adidas, die deutsche Mannschaft, auch nochmal wirklich wichtig ist. Selbst wenn die sportlichen Chancen ja differenziert zu betrachten sind, wir kommen später nochmal drauf, wie wir es einschätzen. Der deutsche Markt ist groß, die Fanbasis stark und die Kaufbereitschaft für DFB-Produkte traditionell hoch. Du hast ja selber gerade gesagt, eigentlich kann man sich auch Deutschland nur im Adidas-Trikot vorstellen und das ist ja irgendwie so eine, das gehört zusammen. Ne?
Ja, absolut.
Ja. Mexiko ist nochmal relevant, vor allem wegen des Gastgebereffekts. Selbst wenn das Team sportlich nicht zum engsten Favoritenkreis gehört, kann ein Heimturnier natürlich emotional nochmal enorme Nachfrage auslösen. Fans kaufen nicht immer nur wegen dem sportlichen Erfolg, sondern auch wegen einer nationalen Identifikation und einer Begeisterung fürs Turnier. Und jetzt Marco, stell dir mal vor, Spanien und Argentinien erfüllen die hohen Erwartungen. Und dazu erleben wir die Wiedergeburt der deutschen Turniermannschaft und bekommen ein Sommermärchen 2.0. Eine Euphoriewelle geht durchs Land und die Trikots werden zum Symbol einer unglaublichen Reise ins Finale nach New York. Ist das realistisch?
Ja, würde ich schon sagen.
Ja, dann darfst du auch vielleicht sogar noch ein bisschen mehr werden bei Adidas mit dem Trikot umsetzen. Bei Pulli Market liegt die Wahrscheinlichkeit für einen Weltmeister Deutschland aktuell nur bei 6%. Die größte Wahrscheinlichkeit liegt aktuell bei Frankreich und Spanien mit je 17%, gefolgt von England mit 11% sowie Portugal und Argentinien mit je 9%. Jetzt mal dein Tipp, wer wird Weltmeister?
Das ist gar nicht so einfach, finde ich, dieses Jahr. Und irgendwie Frankreich, Spanien ist ein langweiliger Tipp. Deswegen, ich sag mal, aus einer starken Defensive heraus die deutsche Mannschaft. In der Offensive gibt es eine total positive Überraschung. Wirtz, Musiala trumpfen groß auf, Undav knipst, Woltemade kommt hoffentlich auch noch rein. Und deswegen nehme ich mal, ist ja fast ein Außenseiter-Tipp dann Deutschland, ne?
Ja, okay. Finde ich gut, den Tipp. Wer ist es bei dir? Ich kann eigentlich gar nicht gegen uns tippen. Also ja. Ich bin auch mal sehr optimistisch und oder wünsche mir das natürlich auch. Vielleicht ist der Tipp dann doch eher dem Wunsch folgend. Wenn ich aufs Mannschaftsgefüge, auf die Einzelspieler drauf gucke, finde ich, kommt man an Frankreich gar nicht vorbei.
Ja, Spanien sind schon sehr stark besetzt.
Ja.
Ich glaube, Brasilien. Auch eine gute Truppe, muss man immer auf dem Schirm auch haben. Und ich hatte gelesen vom Turnierbaum, Deutschland hat schon einen schwierigen Weg, könnten im Achtelfinale schon auf, ich glaube, Frankreich treffen. Da haben es, glaube ich, zum Beispiel Argentinien, Spanien etwas einfacher. Aber, ja.
Okay, wenn ich mich festlegen muss, du hast dich auf Deutschland festgelegt, ja. Mache ich es langweilig. Ich nehme die Franzosen.
Okay.
Aber ich wünsche mir... Da ist dein Tipp, dass du den Tipp gewinnst.
Niederlande?
Nein.
Fände ich auch nicht schlecht. Aber
als bekennender Holland-Fan.
Genau.
Ja, dann eher die Belgier. Die werden doch immer als...
die sind immer, werden mitgehandelt als Geheimfavorit. Ja.
Genau.
Schauen wir mal. Ja. Wird spannend. In 9 Tagen geht es auf jeden Fall los. Ja. Ich glaube, das Eröffnungsspiel macht Mexiko am 11. Juni. Und ich freue mich drauf.
Ja. Ich habe auch schon eine gewisse Euphorie. Genau. Ja, im laufenden Jahr hat sich die Investition in Aktien von Adidas noch nicht gelohnt. Die Aktie hat bis Anfang April ca. 20% verloren und in den Wochen darauf, also gerade in den letzten Wochen, ging es wieder deutlich bergauf und aktuell steht die Aktie dort, wo sie am Jahresstart schon stand. Die Einjahresperformance liegt bei enttäuschenden -24% und die Fünfjahresperformance sogar bei bitteren -42%. Aber vielleicht ist die kommende WM ja genau das passende Event für Adidas. Die Aktie notiert aktuell mit 163 Euro oder bei 163 Euro und damit notiert sie so bei dem 11-fachen der für 2026 erwartenden Unternehmensgewinne. Unsere DZ-Bank sieht einen fairen Wert der Aktie bei 208 Euro und begründet das unter anderem mit den Chancen, die die WM bringt, aber auch mit dem Wachstum aus einer anderen Sportart oder aus einem anderen Sportsegment. Denn zu den Wachstumsmaschinen zählt die Kategorie Running. Der Adizero Evo SL, ein Laufschuh von denen, nicht das Spitzenprodukt, aber der hat mit 10 Millionen verkauften Paaren sogar den Sprung in so eine Performance- und Lifestyle-Schuh geschafft. Ne? Also ist vom rein Sportobjekt.
Weißt du, wo der Preis dafür liegt?
Ja. Mhm. Wie ein Trikot, 150 Euro. Wow. Ja. Und für dieses Lauf-Event, für dieses für diese Laufschuhreihe gab es auch nochmal positive News von Adidas. Beim historischen Weltrekord in London blieb Sebastian Saave als erster Läufer unter der magischen 2-Stunden-Marke im Marathon und siegte mit einer Stunde 59,30. Und sein Schuh, der Adizero Adios Pro Evo 3, ist ein ganz leichter Schuh, ich glaube auch nur, um einmal getragen zu werden. Der wiegt gute 100 Gramm und seine Rekordzeit über die Marathondistanz ist ganze 65 Sekunden schneller als der frühere Weltrekord. Und auch der Zweitplatzierte blieb unter 2 Stunden und trug auch Adizero Adios Pro Evo 3 Schuhe. Also auch da nochmal, auch in dem Segment scheinen die ganz gute Produkte zu machen und haben da noch mal ein bisschen positives Momentum.
42 Kilometer sind das, ne? Ungefähr. In unter 2 Stunden laufen. Ja. Ja, schon mit dem Fahrrad schon anspruchsvoll, würde ich sagen. Ja, aber ja, wirklich verrückte Zahlen. Ja.
Gut für Adidas. Ja. Fassen wir es mal kurz zusammen. Adidas bekommt mit der WM hohe Sichtbarkeit. Als etablierter Fußballausrüster ist Adidas beim Großturnier weltweit präsent. Trikots, Spielball ist von Adidas und an vielen Füßen der Spieler wird man Adidas-Schuhe finden. Es gibt starke Team-Assets. Mehrere populäre Nationalteams haben Adidas-Shirts, Adidas-Hosen, Voraussetzungen wirklich für Reichweite und starke Verkaufsimpulse. Du hast es gerade nochmal gesagt, die meisten Länder oder Nationalteams werden von Adidas ausgestattet. Dann die Kombination aus Sport und Lifestyle. Wenn Adidas es schafft, Trikots und fußballinspirierte Produkte als Teil von Mode und Streetwear zu positionieren. Ich finde, man sieht häufig auch so bei der jungen Generation so das Thema Trikots und so, dass es auch abseits der Sportstätten getragen wird, auch als, ja, als Lifestyle, als Mode.
Ja.
Und das vierte ist, glaube ich, nochmal das Entscheidende, dass Nordamerika vielleicht nochmal ein strategischer Hebel wird. Gerade im Zusammenhang mit der WM in Nordamerika könnte Adidas dort seine Markenwahrnehmung stärken. Ja, das ist besonders interessant, weil Nordamerika für Adidas ein bedeutender Markt ist, in dem die Marke noch Ausbaupotenzial hat. Denn Heimatmarkt USA ist Nike. Nike schwächelt so ein bisschen, das könnte nochmal wirklich eine Chance für Adidas sein. Ja, so viel zur WM und Adidas. Schauen wir mal in die Region.
Interessant, ja. Interessante Zahlen, André. Genau, wir kommen jetzt nochmal von Ferrari und Fußball zum Arbeitsmarkt im Kreis Borken. Erstmal vielleicht nicht ganz so spannend, aber trotzdem natürlich unheimlich wichtig. Und da gibt es auch einen sehr, sehr positiven Trend, nämlich die Zahl der SGB-II-Arbeitslosen im Kreis Borken ist im Mai 2026 weiter gesunken. Der Landrat Dr. Kai Zwicker sieht darin eine positive Entwicklung und eine zunehmende Dynamik am Arbeitsmarkt. Die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt habe den leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit, der im April feststellbar war, vollständig ausgeglichen. Im Mai wurden 5.600 erwerbsfähige Leistungsberechtigte als arbeitslos registriert. Und im Vergleich zum Mai 2025 gab es 870 Arbeitslose weniger. Also ein sehr, sehr erfreulicher Trend, der da aktuell festzustellen ist. Arbeitslosenquote im Kreis Borken 2,5%. Und ich habe nochmal geschaut, der Vorjahreswert lag bei 2,8%, ist also auch gesunken. Und deutschlandweit liegt die Arbeitslosenquote bei 6,4%. Also sind wir mit 2,5% hier im Kreis Borken. Ich sag mal, insgesamt im Münsterland sieht man wieder mal diese Stabilität, die wir auch vorweisen können, die uns als Region ja auch unheimlich gut tut. Und insgesamt muss man sagen, im Jahresvergleich deutlicher Rückgang eben der bezugsberechtigten oder bedarfsbenötigten Personen. Und das ist in Summe sehr, sehr erfreulich für den Arbeitsmarkt in Borken. Sinkende Arbeitslosenzahlen, weniger Menschen, die auf Grundsicherung angewiesen sind, viele Leute, die in Arbeit stehen, also sehr, sehr positive Zahlen, die da jüngst bekannt gegeben wurden. Gut, das zur Region, André. Dann schauen wir noch, was diese Woche so los ist.
Genau, von volkswirtschaftlicher Seite erwarten wir in einer Stunde um 11 Uhr heute am Dienstag nochmal Verbraucherpreise aus dem europäischen Währungsraum. Ja. Morgen die Dienstleistungs-PMIs aus Europa am Vormittag, am Nachmittag dann nochmal aus den Vereinigten Staaten. Beschäftigungsdaten aus den USA kommen morgen nochmal und Donnerstag Einzelhandelsumsätze.
Was wird in Europa erwartet an Inflation? Hast du die Zahl?
Warte, wo habe ich es? 3,3.
So hoch. Das ist schon Wahnsinn, ne? Ja. Im Vergleich zu Deutschland sieht. Mal gucken, ob wir da auch etwas drunter landen.
Ja, und am Freitag dann nochmal BIP-Zahlen aus Europa und aus den Vereinigten Staaten Arbeitsmarktbericht. Ist auch nochmal, glaube ich, relevant und spannend. Auf Unternehmensseite haben wir noch zwei, drei Themen. Heute Victoria's Secrets, Palo Alto, morgen Inditex, Broadcom, CrowdStrike. Am Donnerstag Lululemon, DocuSign, was haben wir sonst noch da? Ja, Freitag eine BNP. Ja, um so ein doch paar zu nennen.
Los,
ja. Doch noch relativ viel los, aber
nicht die ganz großen, aber
es wird
viele
weniger,
interessante,
ne?
Unternehmen dabei. Ja, prima. Dann sind wir durch für heute, oder André?
Würde ich sagen. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Wir freuen uns über das Feedback unter podcast@forprivatebanking.de. Sie können uns auch jederzeit die Folgen abrufen über die Homepage vom Private Banking. Da natürlich auch Ihr Feedback hinterlassen. Schauen Sie da gerne mal vorbei. Wir haben die Homepage komplett neu gestaltet. Ist sehr, sehr ansprechend geworden, wie ich finde. Und deswegen sind Sie herzlich eingeladen, mal auf unsere Homepage zu blicken. Erreichbar auch über die Homepage der Volksbank Westmünsterland. Also schauen Sie gerne mal rein, geben Sie uns dazu ein Feedback. Wirklich gelungen.
Und Marco, ihr habt ja am Donnerstag auch noch die Sonderfolge mit der Sandra Ebner, Volkswirtin von der Union Investment.
Genau.
Eingesprochen, Sonderpodcast. Ich glaube, das ist auch nochmal erwähnenswert. Wirklich sehr interessante Folge.
Ja, absolut. Tolle Frau mit einer starken Meinung. Ich glaube, geht irgendwo so 40, 45 Minuten. Ist auch schon online verfügbar. Also
absolut hörenswert.
Ja, also, hören Sie gerne da auch mal rein.
Okay.
Prima. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Eine gute Woche Ihnen.
Machen Sie es gut.
Bis bald.
Bis dann. Ciao,
tschüss.
Ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.